Mahalakshmi, die höchste Energie des Herrn, erfährt man auf verschiedene Weise. Sie ist in materielle und spirituelle Kräfte unterteilt. Und in beiden Erscheinungen wirkt sie als die Willensenergie, die Schöpfungsenergie und die innere Energie. Die Willensenergie ist weitere dreifach unterteilt, und zwar in Shri, Bhu und Nila. In seinen Zitaten aus den offenbarten Schriften hat Madhav Acharya in seinem Kommentar zur Bhagavad Gita in Klammer 4.6 festgestellt, dass die Mutter materielle Natur, die man als die illusionierende Energie Durga wahrnimmt, drei Unterteilungen hat, und zwar Shri, Bhu und Nila. Sie ist die illusionierende Energie für diejenigen, die keine spirituelle Kraft besitzen, denn solche Energien sind von Sri Vishnu geschaffene Energien. Obwohl keine dieser Energien eine direkte Beziehung zum Unbegrenzten hat, sind sie dem Herrn untergeben, denn der Herr ist der Meister aller Energien. In seinem Bhagavad Sandarbha, in Klammern Vers 80, sagt Srila Jiva Goswami Prabhu: Das Padma Purana spricht von dem ewig glücksspendenden Reich Gottes, das in allen Reichtümern vollendet ist, einschließlich der Energien Shri, Bhu und Nila. Die Mahasamhita, die den transzendentalen Namen und die transzendentale Gestalt Gottes erörtert, spricht von Durga ebenfalls als von der Kraft der Überseele in Beziehung zu den Lebewesen. Die innere Kraft wirkt in Beziehung zu den persönlichen Angelegenheiten des Herrn, und die materielle Kraft manifestiert die drei Erscheinungsweisen. In anderen Zitaten aus den offenbarten Schriften sagt er, dass Sri die Energie Gottes ist, die die kosmische Manifestation erhält. Bhu ist die schöpferische Energie dieser kosmischen Manifestation und Nila, Durga, ist die Energie, die die Schöpfung zerstört. All diese Energien wirken in Beziehung zu den Lebewesen und daher bezeichnet man sie zusammen als Jiva Maya. Vers 29. Obwohl seine Spiele seine einzigen charakteristischen Tätigkeiten sind, führt er dank seiner grundlosen Barmherzigkeit eine Tätigkeit für die gefallenen Seelen aus. Vers 30. Er erlöst die gefallenen Lebewesen, indem er ihnen vier Arten der Befreiung anbietet: Salokya, Samipya, Sharsti und Sarupya. Erläuterung: Es gibt zwei Arten von befreiten Seelen. Diejenigen, die durch die Gunst des Herrn befreit werden, und diejenigen, die durch ihre eigene Anstrengung befreit werden. Wer durch seine eigene Bemühung Befreiung erlangt, wird als Unpersönlichkeitsphilosoph bezeichnet, und er verschmilzt mit der gleißenden Ausstrahlung des Herrn, dem Brahma-Jyoti. Den Geweihten des Herrn dagegen, die sich für die Befreiung durch hingebungsvollen Dienst qualifizieren, werden vier Arten der Befreiung angeboten, nämlich Salukya, in Klammer ein Zustand, der dem des Herrn gleichkommt, Samipya, ständige Gemeinschaft mit dem Herrn, Sarshti, Reichtum, der dem des Herrn gleichkommt, und Sarupya, in Klammer Merkmale, wie die des Herrn. Vers 31. Denen, die die Brahma-Sayujya-Befreiung erlangen, wird in Vaikuntha kein Eintritt gewährt. Ihre Residenz befindet sich außerhalb der Vaikuntha-Planeten. Vers 32. Außerhalb der Vaikuntha-Planeten befindet sich die Atmosphäre der leuchtenden Ausstrahlung, die aus den überaus hellen Strahlen von Sri Krishnas Körper besteht. Vers 33. Diesen Bereich nennt man Sitaloka und er liegt jenseits der materiellen Natur. Seine Essenz ist spirituell, doch gibt es dort keine spirituelle Vielfalt. Vers 34. Dieser Bereich ist wie die gleichförmige Ausstrahlung der Sonne. Im Inneren der Sonne jedoch befindet sich Streitwagen, Pferde und andere Reichtümer des Sonnengottes. Erläuterung: Außerhalb von Vaikuntha, dem Reich Krishnas, das man Parayomna nennt, befindet sich der helle Glanz von Krishnas körperlichen Strahlen. Dies bezeichnet man als das Brahma-Jyoti. Der transzendentale Bereich dieser Ausstrahlung ist als Sitaloka oder Brahmaloka bekannt. Wenn Unpersönlichkeitsphilosophen Befreiung erlangen, verschmelzen sie mit dieser Brahma-Loka-Ausstrahlung. Dieser transzendentale Bereich ist zweifellos spirituell, doch enthält er keine Manifestationen spiritueller Tätigkeiten oder Vielfalt. Er wird mit dem Leuchten der Sonne verglichen. Innerhalb des Leuchtens der Sonne befindet sich die Sonnensphäre. in der man alle Arten von Vielfalt erfahren kann. Vers 35. So wie man durch Hingabe an den Herrn in sein Reich gelangen kann, so haben viele dieses Ziel erreicht, indem sie von ihren sündhaften Handlungen abließen und ihre Gemüter durch Lust, Neid, Furcht oder Zuneigung in den Herrn versenkten. Erläuterung: So wie die mächtige Sonne durch ihre leuchtenden Strahlen alle Arten von Unreinheiten läutern kann, so kann der Herr die allspirituelle Persönlichkeit Gottes, alle materiellen Eigenschaften in einer Person, die sich zu ihm hingezogen fühlt, reinigen. Selbst wenn man sich zu Gott in der Erscheinungsweise materieller Lust hingezogen fühlt, wird solche Zuneigung durch seine Gnade in spirituelle Liebe zu Gott umgewandelt. In ähnlicher Weise wird man durch die spirituelle Anziehungskraft des Herrn geläutert, wenn man mit dem Herrn durch Furcht oder Feindseligkeit verbunden ist. Obwohl Gott groß und das Lebewesen klein ist, sind sie spirituelle Individuen, und sobald der Herr durch den freien Willen des Lebewesens ein wechselseitiger Austausch stattfindet, wirkt das große spirituelle Wesen auf das kleine Lebewesen anziehend und befreit es so von aller materieller Knechtschaft. Der obige Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 7.1.29. Vers 36. Wenn es heißt, dass die Feinde des Herrn und die Gottgeweihten den gleichen Bestimmungsort erreichen, so bezieht sich dies auf die letztliche Einheit des Brahman und Sri Krishnas. Man mag dies anhand des Beispiels der Sonne und des Sonnenlichts verstehen, bei dem das Brahman das Sonnenlicht und Krishna selbst die Sonne ist. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Bhakti Rasamrita Sindhu in Klammer 1.2.278 von Srila Rupa Goswami, der das gleiche Thema in seinen Lago Bhagavatamrita in Klammer 1.5.41 weiter erörtert. Er bezieht sich dort auf das Vishnu Purana in Klammer 4.5.1, in dem es heißt, dass Maitreya Muni den weisen Parashara in Bezug auf Jaya und Vijaya fragte, wie es zu verstehen sei, dass Hiranyakashipu Ravana wurde und mehr materielles Glück genoss als die Halbgötter, jedoch nicht Befreiung erlangte, obwohl er als er Shishupala wurde und mit Krishna stritt und getötet wurde, Erlösung erlangte und in den Körper Sri Krishnas einging. Parashara antwortete, dass Hiranyakashipu Sri Nishingadev nicht als Sri Vishnu zu erkennen vermochte. Er dachte, Nishingadev sei ein gewöhnliches Lebewesen, das durch verschiedene fromme Werke solche Macht erlangt hatte. Überkommen von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, sah er Sri Nishingadev als ein gewöhnliches Lebewesen an und verstand seine Gestalt nicht. Trotzdem wurde Hiranyakashipu, der von den Händen Nishingadevs getötet wurde, in seinem nächsten Leben Ravana und besaß unermesslichen Reichtum. Als Ravana mit seiner unbegrenzten materiellen Genuss konnte er Sri Ram nicht als die Persönlichkeit Gottes anerkennen. Obwohl er von Ram getötet wurde, erlangte er daher nicht Satchuja oder Einssein mit dem Körper des Herrn. In seinem Ravana-Körper fühlt er sich zu sehr zu Ramas Frau Janaki hingezogen und durch diese Zuneigung war er imstande, Sri Ram zu sehen. Statt aber Sri Ram als eine Inkarnation Vishnus anzuerkennen, hielt Ravana ihn für ein gewöhnliches Lebewesen. Als er daher von den Händen Rams getötet wurde, erlangte er das Vorrecht, als Shishupala geboren zu werden, der solch ungeheuren Reichtum besaß, dass er sich für einen Rivalen Krishnas halten konnte. Obwohl Shishupala immer auf Krishna neidisch war, sprach er wiederholt den Namen Krishnas aus und er dachte stets an die wunderbare äußere Erscheinung Krishnas. So wurde er durch ständige Gedanken an ständiges Chanten über Krishna, wenn auch im negativen Sinn, von der Verunreinigung seiner sündhaften Handlungen geläutert. Als Shishupala von dem Sudarshan Chakra Krishnas als Feind getötet wurde, löste seine ständige Erinnerung an Krishna die Reaktion auf seine Laster auf und so erlangte er Erlösung, indem er mit dem Körper des Herrn eins wurde. Aus dieser Begebenheit können wir verstehen, dass selbst ein Mensch, der an Krishna als seinen Feind denkt und von ihm getötet wird, befreit werden kann, indem er mit dem Körper Krishnas eins wird. Was muss dann erst die Bestimmung der Gottgeweihten sein, die stets an Krishna als ihren Meister oder Freund mit Wohlwollen denken? Diese Gottgeweihten müssen eine Stellung erlangen, die besser ist als Brahmaloka, die unpersönliche körperliche Ausstrahlung Krishnas. Gottgeweihte können nicht in der unpersönlichen Brahman-Ausstrahlung eingehen, mit der die Unpersönlichkeitsphilosophen verschmelzen möchten. Die Gottgeweihten gelangen nach Vaikuntha Loka oder Krishna Loka. Das Gespräch zwischen Maitreya Muni und Parashara Muni drehte sich darum, ob Gottgeweihte wie Jaya und Vijaya, die von den Kumaras dazu verflucht wurden, in jedem Zeitalter in der materiellen Welt herabzukommen. Im Verlauf dieser Unterweisungen an Maitreya in Bezug auf Hiranyakashipu, Ravana und Shishupala sagte Parashara nicht, dass diese Dämonen früher Jaya und Vijaya gewesen seien. Er beschrieb lediglich die Wanderung durch drei Leben. Die Vaikuntha-Gefährten der höchsten Persönlichkeit Gottes brauchen nicht in allen Zeitaltern, in denen der Herr erscheint, herabzukommen, um die Rolle seiner Feinde zu spielen. Der Sturz Jayas und Vijayas geschah in einem bestimmten Zeitalter. Jaya und Vijaya kommen nicht in jedem Zeitalter herab, um als Dämonen zu handeln. Die Annahme, einige Gefährten des Herrn fielen in jedem Zeitalter von Vaikuntha, um Dämonen zu werden, ist völlig falsch. Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, besitzt alle Neigungen, die man in einem Lebewesen finden mag, denn er ist das Hauptlebewesen. Es ist daher nur natürlich, dass Sri Vishnu manchmal kämpfen möchte, so wie er die Neigungen hat, zu schaffen, zu genießen, ein Freund zu sein, Vater und Mutter anzunehmen und so fort. So hat er auch die Neigung zu kämpfen. Zuweilen halten sich bedeutende Großgrundbesitzer und König geringer, mit denen sie sich zum Schein kämpfen, und Vishnu trifft ähnliche Vorkehrungen. Die Dämonen, mit denen die höchste Persönlichkeit Gottes in der materiellen Welt kämpft, sind manchmal Gefährten des Herrn. Wenn ein Mangel an Dämonen besteht und der Herr kämpfen möchte, veranlasst er einige seiner Gefährten in Vaikuntha zu kommen und Dämonen zu spielen. Wenn es heißt, dass Shishupala mit dem Körper Krishnas verschmolz, sollte man zur Kenntnis nehmen, dass er in diesem Fall nicht Jaya oder Vijaya war. Er war tatsächlich ein Dämon. In seinem Brihat Bhagavatamrita hat Srila Sanatan Goswami erklärt, dass die Erlangung der Erlösung durch das Eingehen in die Brahman-Ausstrahlung des Herrn nicht als der höchste Erfolg im Leben anerkannt werden kann. Denn Dämonen wie Kamsa, die dafür bekannt waren, dass sie Brahmanas und Kühe töteten, erlangen diese Befreiung. Für Gottgeweihte ist eine solche Erlösung abscheulich. Gottgeweihte befinden sich in einer transzendentalen Stellung, wohingegen Nicht-Gottgeweihte Anwärter für höllische Lebensbedingungen sind. Es besteht immer ein Unterschied zwischen dem Leben eines Gottgeweihten und dem Leben eines Dämons, und ihre Erkenntnisse sind so verschieden wie Himmel und Hölle. Dämonen sind es gewohnt, Gottgeweihte gegenüber boshaft zu sein und Brahmanas und Kühe zu töten. Für Dämonen mag das Verschmelzen mit der Brahman-Ausstrahlung etwas Glorreiches sein, doch für Gottgeweihte ist es höllisch. Ein Gottgeweihter hat sich das Lebensziel gesetzt, die Vollkommenheit der Liebe zur höchsten Persönlichkeit Gottes zu erlangen. Diejenigen, die danach streben, mit der Brahman-Ausstrahlung zu verschmelzen, sind so verabscheuenswert wie die Dämonen. Gottgeweihte, die danach streben, mit dem höchsten Herrn zusammen zu sein, um transzendentalen, liebevollen Dienst zu verrichten, sind weitaus höher einzustufen. Vers 37. So finden im spirituellen Himmel vielerlei Spiele innerhalb der spirituellen Energie statt. Außerhalb der Vaikuntha-Planeten erscheint die unpersönliche Spiegelung von Licht. Vers 38. Diese unpersönliche Brahman-Ausstrahlung besteht nur aus den leuchtenden Strahlen des Herrn. Diejenigen, die für die Sayujaya-Befreiung geeignet sind, verschmelzen mit dieser Ausstrahlung. Vers 39. Jenseits des Bereichs der Unwissenheit, in Klammer der materiellen kosmischen Manifestation, liegt das Reich von Siddhaloka. Dort resistieren die Siddhas, versunken in die Glückseligkeit des Brahman. Dämonen, die vom Herrn getötet werden, gelangen ebenfalls in dieses Reich. Erläuterung. Tama bedeutet Dunkelheit. Die materielle Welt ist dunkel und jenseits der materiellen Welt ist Licht. Mit anderen Worten, nachdem man die gesamte materielle Atmosphäre hinter sich gelassen hat, kann man zum leuchtenden spirituellen Himmel kommen, dessen unpersönliche Ausstrahlung als Siddhaloka bekannt ist. Mayavadi-Philosophen, die danach streben, mit dem Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes zu verschmelzen, sowie dämonische Personen wie Kamsa und Shishupala, die von Krishna getötet wurden, gehen in diese Brahman-Ausstrahlung ein. Yogis, die durch Meditation nach dem Yoga-System Patanjalis das Einssein erreichen, gehen ebenfalls nach Siddhaloka. Der obige Vers stammt aus dem Brahmanda Purana. Vers 40. In diesem spirituellen Himmel befindet sich auf den vier Seiten Narayanas die zweiten Erweiterungen der vierfachen Erweiterung von Dwaraka. Erläuterung. Im spirituellen Himmel gibt es noch eine zweite Manifestation der vierfachen Formen aus Dwaraka im Reich Krishnas. Unter diesen Formen, die alle spirituell und gegen die materiellen Erscheinungsweisen gefeit sind, wird Sri Baladev als Mahashankarshan repräsentiert. Die Handlungen im spirituellen Himmel werden durch die innere Kraft in reiner spiritueller Existenz manifestiert. Sie erweitern sich in sechs transzendentale Reichtümer, die alle Manifestationen Mahashankarshan sind, der das letztliche Behältnis und Ziel aller Lebewesen ist. Obwohl die spirituellen Funken, die man als Lebewesen kennt, zur marginalen Kraft oder Jiva Shakti gehören, sind sie den Bedingungen der materiellen Energie unterworfen. Man sagt, diese Funken gehören zur marginalen Kraft, weil sie sowohl mit den inneren als auch mit den äußeren Kräften des Herrn verbunden sind. Hinsichtlich der vierfachen Form der absoluten Persönlichkeit Gottes, bekannt als Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha, haben die Unpersönlichkeitsphilosophen unter der Leitung Sripad Shankaracharyas die Aphorismen des Vedanta Sutra in einer für die Schule der Unpersönlichkeitsphilosophen geeigneten Weise interpretiert. Um jedoch die wahre Bedeutung solcher Aphorismen zu vermitteln, hat Srila Rupa Goswami, der Führer der sechs Goswamis von Vrindavan, den Unpersönlichkeitsphilosophen in seinem Lago Bhagavatamrita einen natürlichen Kommentar zu den Aphorismen der Vedanta Sutras in geeigneter Weise geantwortet. Wie Srila Rupa Goswami in seinem Lago Bhagavatamrita zitiert, beschreibt das Padma Purana, dass es im spirituellen Himmel vier Richtungen gibt, die unserem Osten, Westen, Norden und Süden entsprechen, wo sich Vasudeva, Shankarshan, Aniruddha und Pradyumna aufhalten. Die gleichen Formen befinden sich auch im materiellen Himmel. Das Padma Purana beschreibt ebenfalls einen Ort im spirituellen Himmel, bekannt als Vedavatipura, wo Vasudeva residiert. In Vishnuloka, das über Satyaloka liegt, residiert Shankarshan. Mahashankarshan ist ein anderer Name Shankarshans. Pradyumna lebt in Dwarakpura und Aniruddha liegt auf dem ewigen Bett Sheshas, allgemein als Ananta Shaya bekannt, auf der Insel Shvetavipa im Milchmeer. Vers 41. Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha bilden diese zwei vierfache Erweiterung. Sie sind rein transzendental. Erläuterung. Sripad Shankaracharya hat die vierfache Form in Klammer Chatur Yuha in seiner Interpretation zum 42. Aphorismus des zweiten Kanda im zweiten Kapitel der Vedanta Sutras in Klammer Utpatir Ashambhavat in irreführender Weise erklärt. In den Versen 41 bis 47 des Sri Chaitanya Charitamrita antwortet Srila Krishnadas Kaviraj Goswami auf Sripad Shankaracharyas irreführende Einwände gegen den persönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit. Die höchste Persönlichkeit Gottes, die absolute Wahrheit, ist nicht mit einem materiellen Gegenstand vergleichbar, den man durch experimentelles Wissen oder sinnliche Wahrnehmung begreifen kann. Im Narada Pancharatra ist diese Tatsache von Narayana selbst Shiva erklärt worden. Shankaracharya jedoch, eine Inkarnation Shivas, musste auf Anweisung Narayanas, seines Herrn, die Monisten irreführen, die sich für letztliche Auslöschung einsetzen. Im bedingten Zustand des Daseins haben alle Lebewesen vier grundlegende Mängel, von denen einer der Hang zum Betrug ist. Shankara Acharya hat diese Neigung zu betrügen zum Höhepunkt gebracht, um die Monisten irre zu führen. Die vierfachen Formen, die in den vedischen Schriften erklärt werden, können nicht durch die Spekulation einer bedingten Seele verstanden werden. Man sollte die vierfachen Formen daher so annehmen, wie sie beschrieben sind. Die Autorität der Veden ist solcher Art, dass man selbst dann, wenn man etwas aufgrund seiner begrenzten Wahrnehmung nicht versteht, die vedische Darstellung annehmen und nicht Interpretationen schaffen sollte, um seinem unvollkommenen Verständnis entgegenzukommen. Shankara Acharya hat jedoch durch seine Shariraka Bhashya das Missverständnis der Monisten nur noch verstärkt. Die vierfachen Formen haben eine spirituelle Existenz, die in Vasudeva Sattva, in Glamashuddha Sattva oder wertfreier Tugend erkannt werden kann, welche mit einer vollständigen Versenkung in das Verständnis Vasudevas einhergeht. Die vierfachen Formen, die von den sechs Reichtümern der höchsten Persönlichkeit Gottes erfüllt sind, sind die Genießer der inneren Kraft. Die Annahme, die absolute Persönlichkeit Gottes lebe in Armut oder habe keine Kraft oder mit anderen Worten sei impotent, ist nichts als Schurkentum. Solches Schurkentum ist der Beruf der bedingten Seele und vergrößert nur ihre Verwirrung. Wer die Unterschiede zwischen der spirituellen Welt und der materiellen Welt nicht verstehen kann, besitzt keine Befähigung, die Stellung der transzendentalen vierfachen Formen zu untersuchen oder zu kennen. In seinen Kommentaren zum zweiten Kanda des Vedanta Sutra, zweites Kapitel, Vers 42 bis 45, hat seine Heiligkeit Sripad Shankaracharya einen nutzlosen Versuch unternommen, die Existenz dieser vierfachen Formen in der spirituellen Welt zunichte zu machen. Shankara Acharya sagt, in Klammer Vers 42, Gottgeweihte glauben, Vasudeva Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, sei einer, sei frei von materiellen Eigenschaften und habe einen transzendentalen Körper voll Glückseligkeit und ewiger Existenz. Er sei das Endziel der Gottgeweihten, die daran glauben, die höchste Persönlichkeit Gottes erweitere sich in vier weitere ewige transzendentale Formen, Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha. Von Vasudeva, der die Haupterweiterung sei, kämen die Reihe nach Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha. Ein anderer Name für Vasudeva sei Paramatma, ein anderer Name für Shankarshan sei Jiva, in Klammer das Lebewesen. Ein anderer Name für Pradyumna sei Geist und ein anderer Name für Aniruddha sei Ankara, in Klammer falsches Ego. Unter diesen Erweiterungen gelte Vasudeva als der Ursprung der materiellen Natur. Deshalb, so sagt Shankara Acharya, müssten Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha die Schöpfungen dieser ursprünglichen Ursache sein. Große Seelen versichern, dass sich Narayana, der als Paramatma, die Überseele, bekannt ist, jenseits der materiellen Natur befindet, und dies stimmt mit den Aussagen der vedischen Literatur überein. Die Mayavadis stimmen ebenfalls zu, dass sich Narayana in vielfache Formen erweitern kann. Shankara sagt, er versuche nicht, diesen Teil des Verständnisses der Gottgeweihten in Frage zu stellen, doch müsse er sich gegen die Vorstellung wenden, Shankarshan werde von Vasudeva erzeugt, Pradyumna von Shankarshan und Aniruddha von Pradyumna. Denn wenn man davon ausgehe, dass Shankarshan die Lebewesen repräsentiere, die aus den Körpern Vasudevas hervorgingen, dann müssten die Lebewesen nicht ewig sein. Man gehe davon aus, die Lebewesen würden von allen materiellen Verunreinigungen befreit werden, wenn sie die höchste Persönlichkeit Gottes längere Zeit im Tempel verehrten, die vedische Literatur lesen, sich im Yoga übten und fromm handelten, um den höchsten Herrn zu erreichen. Wenn aber die Lebewesen zu einem gewissen Zeitpunkt von der materiellen Natur erschaffen worden seien, würden sie nicht ewig sein und keine Möglichkeit haben, befreit und in die Gemeinschaft der höchsten Persönlichkeit Gottes aufgenommen zu werden. Wenn eine Ursache aufgehoben werde, dann sei auch ihre Wirkung aufgehoben. Im zweiten Kapitel des Vedanta Sutra habe Acharya Vedyavyasa ebenfalls die Vorstellung zurückgewiesen, dass die Lebewesen jemals geboren worden seien. In Klammer Natma Shruter Nitya Tvak Cha Tabyaha. Weil es keine Schöpfung der Lebewesen gäbe, müssten sie ewig sein. Shankaracharya sagt, in Klammer Vers 43, gottgeweihter Glauben, Pradyumna, der die Sinne repräsentieren soll, sei aus Shankarshan hervorgegangen, der als der Repräsentant der Lebewesen gelte. Wir könnten in dies tatsächlich erfahren, dass eine Person Sinne erzeugen könnte. Gottgeweihte sagten auch, Pradyumna sei aus Aniruddha hervorgegangen, der als Repräsentant des Ego gelte. Shankaracharya aber sagt, eine solche Erklärung des Vedanta Sutra könne nicht akzeptiert werden, wenn die Gottgeweihten nicht beweisen können, wie das Ego und die Mittel, Wissen zu erwerben, von einer Person erzeugt werden können. Denn keine anderen Philosophen akzeptieren die Sutras auf diese Weise. Shankaracharya sagt auch, in Klammer Vers 44, er könne nicht die Vorstellung der Gottgeweihten teilen, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha seien ebenso mächtig wie die absolute Persönlichkeit Gottes, ebenso erfüllt von allen sechs Reichtümern, nämlich Wissen, Reichtum, Kraft, Ruhm, Schönheit und Entsagung, und ebenso frei von dem Makel der Erzeugung zu einem gewissen Zeitpunkt. Selbst wenn sie vollständige Erweiterungen seien, bleibe der Makel der Erzeugung. Da Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha unterschiedliche individuelle Personen seien, könnten sie nicht eins sein. Wenn sie daher also absolut, vollkommen und gleich anerkannt würden, müsse es viele Persönlichkeiten Gottes geben. Es bestehe jedoch keine Notwendigkeit, dass es viele Persönlichkeiten Gottes gibt, denn die Anerkennung eines allmächtigen Gottes reiche für alle Zwecke. Die Annahme, es gebe mehr als einen Gott, widerspreche der Schlussfolgerung, dass Sri Vasudeva, die absolute Persönlichkeit Gottes, eine ohne einen zweiten ist. Selbst wenn wir anerkennen würden, dass die vierfachen Formen Gottes alle identisch seien, könnten wir nicht den widersinnigen Mangel der Nicht-Ewigkeit vermeiden. Wenn wir nicht davon ausgingen, dass es zwischen diesen Persönlichkeiten gewisse Unterschiede gäbe, dann habe die Vorstellung, Shankarshan sei eine Erweiterung Vasudevas, Pradyumna sei eine Erweiterung Shankarshans und Aniruddha sei eine Erweiterung Pradyumnas keine Bedeutung. Es müsse ein Unterschied zwischen der Ursache und der Wirkung geben. Zum Beispiel unterscheide sich ein Topf von der Erde, aus der er gemacht sei, und daher könnten wir sicher sein, dass die Erde die Ursache und der Topf die Wirkung ist. Ohne solche Unterschiede hätte Ursache und Wirkung keinerlei Bedeutung. Weiter akzeptieren die Anhänger der Prinzipien des Pancharatrika keine Unterschiede in Wissen und Eigenschaften zwischen Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha. Die Gottgeweihten würden anerkennen, dass all diese Erweiterungen eins seien, aber warum sollten sie das Einssein auf diese vierfachen Erweiterungen beschränken? Ohne Zweifel sollten wir dies nicht tun, denn alle Lebewesen von Brahma bis zur unbedeutenden Ameise seien Erweiterungen Vasudevas, wie alle Shrutis und Smritis anerkennen würden. Shankaracharya sagt auch, in Klammer Vers 45, dass die Gottgeweihten, die dem Pancharatra folgen, sagen, die Eigenschaften Gottes und Gott selbst als der Besitzer dieser Eigenschaften seien das Gleiche. Aber wie könne die Bhagavata-Schule behaupten, die sechs Füllen, Weisheit, Reichtum, Stärke, Ruhm, Schönheit und Entsagung, sei mit Sri Vasudeva identisch? Das sei unmöglich. In seinen Lagu Bhagavatamrita, Vers 80 bis 83, widerlegt Srila Rupa Goswami die Beschuldigungen Sripad Shankaracharyas gegen die Gottgeweihten hinsichtlich ihrer Erklärung der vierfachen Formen Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha. Er sagt, dass diese vier Erweiterungen Narayanas im spirituellen Himmel gegenwärtig sind, wo man sie als Mahavashta kennt. Unter ihnen wird Vasudeva im Herzen durch Meditation verehrt, denn er ist die vorherrschende Gottheit des Herzens, wie im Srimad Bhagavatam in Klammer 4.3.23 erklärt wird. Shankarshan, die zweite Erweiterung, ist Vasudevas persönliche Erweiterung für Spiele, und da er das Behältnis aller Lebewesen ist, nennt man ihn manchmal auch Jiva. Die Schönheit Shankarshans übertrifft die unzähligen Vollmonde, die in hellem Licht erstrahlen. Er wird als das Prinzip des Ego verehrt. Er hat Ananta Deva mit allen Kräften zur Erhaltung ausgestattet. Für die Auflösung der Schöpfung entfaltete er sich auch als die Überseele in Rudra, als irreligiöse Deity Ahi, in Klammer die Schlange, Antaka, in Klammer Tod, und die Dämonen. Pradyumna, die dritte Manifestation, geht von Shankarshan aus. Diejenigen, die besonders intelligent sind, verehren diese Pradyumna-Erweiterung Shankarshans als das Prinzip der Intelligenz. Die Glücksgöttin chantet ständig von der Herrlichkeit Pradyumnas an dem Ort, den man als Ilavrita Varsha kennt, und sie dient ihm immerzu mit großer Hingabe. Seine Körpertönung erscheint manchmal golden und manchmal bläulich, wie frische Monsunwolken am Himmel. Er ist der Ursprung der Schöpfung der materiellen Welt und hat den Liebesgott mit seinem schöpferischen Prinzip ausgestattet. Nur durch seine Anweisung besitzen alle Menschen, Halbgötter und andere Lebewesen die Energie der Fortpflanzung. Aniruddha, die vierte der vierfachen Erweiterungen, wird von großen Weisen und Psychologen als das Prinzip des Geistes verehrt. Seine Hautfarbe gleicht der bläulichen Tönung einer blauen Wolke. Er sorgt für die Erhaltung der kosmischen Manifestation und er ist die Überseele Dharmas, in Klammer des Gottes der Religiosität, Manus, in Klammer des Vorfahren der Menschheit, und der Devatas, in Klammer Halbgötter. Die vedische Schrift Moksha Dharma weist darauf hin, dass Pradyumna die Gottheit des gesamten Geistes ist, während Aniruddha die Gottheit des gesamten Ego ist. Alle vorherigen Feststellungen über die vierfachen Formen werden in den Pancharatra-Tantras in jeder Hinsicht bestätigt. Im Lago Bhagavatamrita, Vers 44 bis 46, findet man eine eindeutige Erklärung der unbegreiflichen Kräfte der höchsten Persönlichkeit Gottes. Entgegen den Aussagen Shankara Acharyas erklärt das Mahavaraha Purana: All die vielfältigen Erweiterungen der Persönlichkeit Gottes sind transzendental und ewig, und sie alle steigen wiederholt in all die verschiedenen Universen der materiellen Schöpfung herab. Ihre Körper, die aus Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen bestehen, sind immerwährend, es besteht keine Möglichkeit, dass sie verfallen, denn sie sind nicht Schöpfungen der materiellen Welt. Ihre Formen sind konzentrierte spirituelle Existenz, die stets vollständig mit allen spirituellen Eigenschaften ausgestattet und frei von materieller Verunreinigung sind. Diese Aussagen bestätigend versichert das Narada Pancharatra: Krishna, die unfehlbare Persönlichkeit Gottes, kann seinen Körper auf unterschiedliche Weise, je nach den verschiedenen Arten der Verehrung, manifestieren, ebenso wie sich der Vaidurya-Edelstein in verschiedenen Farben, wie zum Beispiel Blau und Gelb, zeigen kann. Jede Inkarnation unterscheidet sich von allen anderen. Dies ist durch die unbegreifliche Kraft des Herrn möglich, durch die er sich gleichzeitig als einer, als vielfache Teilformen und als der Ursprung dieser Teilformen repräsentieren kann. Nichts ist für seine unbegreiflichen Kräfte unmöglich. Krishna ist einer ohne einen zweiten, doch manifestiert er sich in verschiedenen Körpern, wie Narada im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam bestätigt. Es ist in der Tat wundervoll, dass ein Krishna gleichzeitig in 16.000 Palästen zu vielen Krishnas geworden ist, um 16.000 Königinnen zur Frau zu nehmen, in Klammer Srimad Bhagavatam 10.69.2. Das Padma Purana erklärt ebenfalls: Die gleiche Persönlichkeit Gottes, Purushottama, die ursprüngliche Person, die immer frei von materiellen Eigenschaften und materieller Verunreinigung ist, kann verschiedene Formen offenbaren und zugleich sich in einer Form niederlegen. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam heißt es: O Herr, obwohl du dich in vielfachen Formen manifestierst, bist du einer ohne einen zweiten. Reine Gottgeweihte richten daher ihren Geist auf dich und verehren nur dich. In Klammer Srimad Bhagavatam 10.40.7. Im Kurma Purana heißt es: Der Herr ist persönlich, obwohl er unpersönlich ist. Er ist atomartig, obwohl er groß ist. Und er ist eine schwärzliche Körpertönung und rote Augen, obwohl er farblos ist. Nach materiellen Berechnungen mag all dies widersprüchlich erscheinen. Doch wenn wir verstehen, dass der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, unbegreifliche Kräfte besitzt, können wir akzeptieren, dass diese Tatsache in ihm ewig möglich sind. In unserer gegenwärtigen Bedingtheit können wir die spirituellen Tätigkeiten, wie sie stattfinden, nicht verstehen. Doch obwohl sie dem materiellen Verständnis unbegreiflich sind, sollten wir solche widersprüchlichen Auffassungen nicht ausschließen. Obwohl es augenscheinlich unbegreiflich ist, ist es für den Absoluten doch durchaus möglich, alle gegensätzlichen Elemente zu vereinen. Das Srimad Bhagavatam bestätigt dies im 6. Kanto, in Klammer 6, 6, 34 bis 37. O Herr, deine transzendentalen Spiele und Freuden erscheinen alle unbegreiflich, denn sie sind nicht durch die ursächlichen und wirkenden Handlungen des materiellen Denkens begrenzt. Du kannst alles tun, ohne körperliche Arbeit verrichten zu müssen. Die Veden sagen, dass die absolute Wahrheit vielfache Kräfte besitzt und dass sie nichts persönlich zu tun braucht. Lieber Herr, du bist völlig frei von allen materiellen Eigenschaften. Ohne die Hilfe eines anderen kannst du erschaffen, erhalten und die gesamte qualitativen materiellen Manifestationen auflösen, und doch veränderst du dich bei all diesen Tätigkeiten nicht. Du nimmst die Ergebnisse deiner Handlungen nicht entgegen, wie die gewöhnlichen Dämonen und Halbgötter, die die Reaktionen auf ihre Handlungen in der materiellen Welt erleiden oder genießen. Unbeeinflusst von den Reaktionen des Handels existierst du ewig mit deiner vollkommenen spirituellen Kraft. Dies können wir nicht völlig verstehen. Weil du in deinen 6 Reichtümern unbegrenzt bist, kann niemand deine transzendentalen Eigenschaften zählen. Philosophen und andere nachdenkliche Menschen sind von den widersprüchlichen sprüchlichen Manifestationen der materiellen Welt und den Angeboten an logischen Argumenten und Urteilen überwältigt. Weil sie durch Wortspielerei verwirrt und durch die verschiedenen Berechnungen der Schriften verstört sind, können ihre Theorien dich nicht berühren, der du die Regierenden und Beherrscher eines jeden bist und dessen Herrlichkeit jenseits unserer Vorstellung liegt. Durch deine unbegreifliche Kraft bleibst du von den weltlichen Eigenschaften losgelöst. Indem du alle Vorstellungen materieller Betrachtung übertriffst, bleibst du durch dein reines transzendentales Wissen jenseits aller spekulativen Methoden. Durch deine unbegreifliche Kraft gibt es nichts Widersprüchliches in dir. Die Menschen mögen dich für unpersönlich oder persönlich halten, doch du bist einer. Für Menschen, die verwirrt oder verstört sind, mag sich ein Seil als verschiedenartige Schlangen manifestieren. Für ähnlich verwirrte Menschen, die sich über dich nicht recht im Klaren sind, schaffst du als Folge ihrer unsicheren Stellungen verschiedenartige philosophische Methoden. Wir sollten uns stets die Unterschiede zwischen spirituellen und materiellen Handlungen vergegenwärtigen. Da der höchste Herr allspirituell ist, kann er ohne äußere Hilfe jede Handlung ausführen. Wenn wir in der materiellen Welt einen irdenen Topf herstellen wollen, brauchen wir die Bestandteile einer Maschine und auch einen Arbeiter. Wir sollten jedoch diese Vorstellung nicht auf die Handlungen des höchsten Herrn übertragen, denn er kann in einem einzigen Augenblick etwas Beliebiges erschaffen, ohne etwas zu haben, das unserer Vorstellung nach dazu erforderlich wäre. Wenn der Herr als Inkarnation erscheint, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, bedeutet dies nicht, dass er unfähig ist, dies zu erfüllen, ohne zu erscheinen. Er kann alles einfach durch seinen Willen tun, doch durch seine grundlose Barmherzigkeit scheint er von seinen Geweihten abhängig zu sein. Er erscheint als der Sohn Yasoda Matas, nicht weil er von ihrer Fürsorge abhängig ist, sondern weil er eine solche Rolle dank seiner motivlosen Barmherzigkeit annimmt. Wenn er zum Schutz seiner Geweihten erscheint, nimmt er natürlicherweise um ihretwillen Leiden und Mühen auf sich. In der Bhagavad Gita, in Klammer 9,29, heißt es, dass der Herr, der jedem Lebewesen gleichgesinnt ist, keine Feinde oder Freunde hat. Dass er aber besondere Zuneigung zu einem Geweihten empfindet, der stets in Liebe an ihn denkt. Sowohl Neutralität als auch Vorliebe gehören also zu den transzendentalen Eigenschaften des Herrn, und sie finden durch seine unbegreifliche Energie in rechter Weise Verwendung. Der Herr ist Param Brahman, das heißt der Ursprung des unpersönlichen Brahman, das sein alldurchdringender Aspekt der Neutralität ist. In seinem persönlichen Aspekt jedoch, als der Besitzer aller transzendentalen Reichtümer, zeigt der Herr seine Vorliebe, indem er sich auf die Seite seiner Geweihten stellt. Vorliebe, Neutralität und ähnliche Eigenschaften sind also in Gott zu finden, sonst könnten sie nicht in der Schöpfung erfahren werden. Da er die gesamte Existenz ist, finden alle Dinge im Absoluten ihre rechte Verwendung. In der relativen Welt zeigen sich solche Eigenschaften in verzerrter Form und daher erfahren wir nicht Dualität als eine verzerrte Spiegelung. Weil es nicht logisch zu erklären ist, wie Dinge im Reich der spirituellen Natur geschehen, wird daher manchmal als jenseits des Bereichs der Erfahrung beschrieben. Aber wenn wir nur die Unbegreiflichkeit des Herrn anerkennen können, wir alle Dinge in ihm vereinen. Nicht-Gottgeweihte können die unbegreifliche Energie des Herrn nicht verstehen und folglich halten sie es für erwiesen, dass er sich jenseits des Bereichs begreiflichen Ausdrucks befindet. Der Verfasser der Brahma-Sutras anerkennt diese Tatsache und sagt, die höchste Persönlichkeit Gottes kann nicht von einem gewöhnlichen Menschen begriffen werden. Man kann den Herrn nur durch den Nachweis der vedischen Aussagen verstehen. Das Skanda Purana bestätigt dies. Über Dinge, die dem gewöhnlichen Menschen unbegreiflich sind, sollte nicht argumentiert werden. Selbst in materiellen Edelsteinen und Heilkräutern finden wir wunderbare Eigenschaften. Ja, solche Eigenschaften erscheinen oft unbegreiflich. Wenn wir daher der höchsten Persönlichkeit Gottes keine unbegreiflichen Kräfte zugestehen, können wir seine Oberherrschaft nicht anerkennen. Es ist nur auf diese unbegreiflichen Kräfte zurückzuführen, dass die Herrlichkeit des Herrn immer schon als schwer verständlich anerkannt worden ist. Unwissenheit und Wortglauberei sind in der menschlichen Gesellschaft weit verbreitet. Doch helfen sie uns nicht, die unbegreiflichen Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Wenn wir solche Unwissenheit und Wortglaubereien akzeptieren, können wir nicht die Vollkommenheit des höchsten Herrn in 6 Reichtümern anerkennen. Einer der Reichtümer des höchsten Herrn ist beispielsweise umfassendes Wissen. Wie könnte es daher Unwissenheit in ihm geben? Die vedischen Unterweisungen und vernünftigen Argumente stellen eindeutig fest, dass die Erhaltung der kosmischen Manifestation durch den Herrn und sein gleichzeitiges Unbeteiligtsein gegenüber den Tätigkeiten ihrer Erhaltung aufgrund seiner unbegreiflichen Energien nicht widersprüchlich sein kann. Einem Menschen, der immerzu an Schlangen denkt, erscheint ein Seil immer als eine Schlange, und in ähnlicher Weise erscheint einem Menschen, der durch materielle Eigenschaften verwirrt ist und kein Wissen vom absoluten Besitz, die höchste Persönlichkeit Gottes, je nach verschiedenen verwirrten Schlussfolgerungen. Manch einer mag einwenden, der Absolute unterliege der Dualität, wenn er sowohl allwissend, in Klammer Brahman, als auch die Persönlichkeit Gottes mit 6 Reichtümern in Vollkommenheit, in Klammer Bhagavan, wäre. Um ein solches Argument zu widerlegen, erklärt der Aphorismus Svarup Dvayam Ikshyate, dass entgegen dem Anschein keine Möglichkeit der Dualität im Absoluten besteht, denn er ist einer in verschiedenen Manifestationen. Das Verständnis, dass der Absolute durch den Einfluss seiner Energien vielfältige Spiele offenbart, beseitigt augenblicklich die augenscheinliche Widersinnigkeit seiner unbegreiflicherweise gegensätzlichen Energien. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 3.4.16 findet man die folgenden Beschreibungen der unbegreiflichen Kraft des Herrn. Obwohl der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, nichts zu tun braucht, handelt er trotzdem. Obwohl er immer ungeboren ist, wird er trotzdem geboren. Obwohl er die Zeit ist und jeder sich vor ihm fürchtet, flieht er aus Mathura aus Furcht vor seinem Feind, um in seiner Festung Schutz zu suchen. Und obwohl er selbst genügsam ist, heiratet er 16.000 Frauen. Selbst dem Intelligentesten erscheinen diese Spiele wie verwirrende Widersprüche. Wären diese Taten und Spiele des Herrn nicht Wirklichkeit gewesen, wären Weise nicht durch sie verwirrt worden. Man sollte daher solche Taten und Spiele niemals als Einbildung betrachten. Wann immer der Herr es wünscht, dient ihm seine unbegreifliche Energie, in Klammer Yoga Maya, bei der Schöpfung und Durchführung solcher Spiele. Die als die Pancharatra Shastras bekannten Schriften sind anerkannte vedische Schriften, die von den großen Acharyas akzeptiert worden sind. Diese Schriften sind keine Produkte der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit. Große Gelehrte und Brahmanas beziehen sich daher immer auf die als Sattvata Samhitas. Der ursprüngliche Sprecher dieser Schriften ist Narayana, die höchste Persönlichkeit Gottes. Dies wird besonders im Moksha Dharma in Klammer 349.68 erwähnt, das ein Teil des Shanti Parva des Mahabharata ist. Befreite Weise wie Narada und Vyasa, die von den vier Mängeln bedingter Seelen frei sind, verkünden diese Schriften. Sri Narada Muni ist der ursprüngliche Sprecher der Pancha Ratra Shastra. Das Srimad Bhagavatam gilt ebenfalls als eine Sattvata Samhita. Ja, Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärt Srimad Bhagavatam Puranam Amalam. Das Srimad Bhagavatam ist ein makelloses Purana. Boshafte Editoren und Gelehrte, die die Pancharatra Shastras falsch zu interpretieren versuchen, um ihre Vorschriften zu widerlegen, sind höchst verabscheuenswert. In der heutigen Zeit haben solch boshafte Gelehrte sogar irreführende Kommentare zur Bhagavad Gita geschrieben, die von Sri Krishna selbst gesprochen wurde, um zu beweisen, dass es keinen Krishna gibt. Auf welche Weise die Mayavadis die Pancharatrika Viti falsch interpretiert haben, wird im Folgenden erläutert. Erstens. In seinem Kommentar zum 42. Vers des Vedanta Sutra hat Sripad Shankaracharya behauptet, Shankarshana sei Jiva, ein gewöhnliches Lebewesen. Doch gibt es in keiner vedischen Schrift einen Nachweis dafür, dass Geweihte des Herrn jemals gesagt haben, dass Shankarshana ein gewöhnliches Lebewesen ist. Er ist eine unfehlbare, vollständige Erweiterung der höchsten Persönlichkeit Gottes in der Vishnu-Kategorie und er befindet sich jenseits der Schöpfung der materiellen Natur. Er ist die ursprüngliche Quelle der Lebewesen. Die Upanishaden erklären, Nityo Nityam Chetanas Chetananam. Er ist das höchste Lebewesen unter allen Lebewesen. Deshalb ist er Vibhu Chaitanya, der Größte. Er ist unmittelbar die Ursache der kosmischen Manifestation und der winzigen kleinen Lebewesen. Er ist das unendliche Lebewesen und gewöhnliche Lebewesen sind winzig klein. Deshalb darf er niemals als ein gewöhnliches Lebewesen angesehen werden, denn dies stünde im Widerspruch zu der Schlussfolgerung der autorisierten Schriften. Die Lebewesen befinden sich ebenfalls jenseits der Begrenzung von Geburt und Tod. So lautet die Aussage der Veden. Und diese wird von denen anerkannt, die den Unterweisungen der Schriften folgen und tatsächlich in der Schülernachfolge herabgekommen sind. Zweitens, als Antwort auf Shankara Acharyas Kommentar zum 43. Vers muss man sagen, dass der ursprüngliche Vishnu aller Vishnu-Kategorien, die auf vielerlei Weise verteilt sind, Mula Shankarshan ist. Mula bedeutet der ursprüngliche. Shankarshan ist ebenfalls Vishnu. Doch von ihm gehen alle anderen Vishnus aus. Dies wird in der Brahma Samhita in Klammer 5,46 bestätigt, wo es heißt, dass die von Mula Shankarshan ausgehenden Vishnus ebenso gut sind wie der ursprüngliche Vishnu. So wie auch eine Flamme, die von einer anderen Flamme entzündet wird, so wirkt wie die ursprüngliche. Man sollte diese höchste Persönlichkeit Gottes, Govinda, verehren, der sich auf diese Weise erweitert. Drittens. Als Antwort auf den Kommentar Shankara Acharyas zum 44. Vers mag man sagen, dass keine reinen Gottgeweihten, die streng den Grundsätzen des Pancharatra folgen, jemals die Feststellung anerkennen werden, dass alle Erweiterungen Vishnus verschiedene Identitäten seien. Denn diese Vorstellung ist völlig falsch. Selbst Sripad Shankaracharya hat in seinem Kommentar zum 42. Vers eingeräumt, dass die Persönlichkeit Gottes sich in vielfache Formen erweitern kann. Sein Kommentar zum 42. Vers und sein Kommentar zum 44. Vers sind daher widersprüchlich. Es ist ein Mangel der Mayavadi-Kommentare, dass sie an einer Stelle eine bestimmte Aussage machen und an einer anderen Stelle etwas Gegensätzliches sagen, um die Bhagavata-Schule zu widerlegen. Die Mayavadi-Kommentatoren halten sich also nicht einmal an regulierende Prinzipien. Man sollte zur Kenntnis nehmen, dass die Bhagavata-Schule die vierfachen Formen Narayanas anerkennt. dass dies aber nicht bedeutet, dass sie viele Götter anerkennt. Gottgeweihte wissen sehr wohl, dass der Herr, die absolute Wahrheit, die höchste Persönlichkeit Gottes, einer ohne einen zweiten ist. Sie sind niemals Pantheisten, das heißt Verehrer vieler Götter, denn dies widerspricht den Unterweisungen der Veden. Gottgeweihte sind mit starkem Glauben völlig davon überzeugt, dass Narayana transzendental ist und unbegreifliche, vielfache transzendentale Kräfte besitzt. Wir empfehlen daher, dass Gelehrte den Laghu Bhagavatamrita von Srila Rupa Goswami zu Rate ziehen, der diese Gedanken ausführlich darlegt. Sripad Shankaracharya hat zu beweisen versucht, dass Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha sich durch Ursache und Wirkung erweitern. Er hat sie mit Erde und irdenen Töpfen verglichen. Dies zeugt jedoch von völliger Unwissenheit, denn in ihren Erweiterungen gibt es nicht so etwas wie Ursache und Wirkung. In Klammer Nanyat Yat Sat Asat Param, Srimad Bhagavatam 2.9.33. Das Kumara Purana bestätigt ebenfalls Deha Dehi Vibhyo Do Yam Neshvare Vidyate Kvachit. Zwischen dem Körper und der Seele der höchsten Persönlichkeit Gottes besteht kein Unterschied. Ursache und Wirkung sind materiell. Zum Beispiel macht man die Erfahrung, dass der Körper eines Vaters die Ursache für den Körper eines Sohnes ist. Doch die Seele kennt weder Ursache noch Wirkung. Auf der spirituellen Ebene gibt es keine solchen Unterschiede, wie wir sie in Ursache und Wirkung finden. Da alle Formen der höchsten Persönlichkeit Gottes spirituell erhaben sind, sind sie alle in gleicher Weise Beherrscher der materiellen Natur. Da sie sich in der vierten Dimension befinden, sind sie herrschende Persönlichkeiten auf der transzendentalen Ebene. In ihren Erweiterungen gibt es keine Spur materieller Verunreinigung, denn die materiellen Gesetze können sie nicht beeinflussen. Außerhalb der materiellen Welt gibt es keine solchen Regeln wie Ursache und Wirkung. Deshalb reicht das Verständnis von Ursache und Wirkung nicht an die vollkommenen, transzendentalen und vollständigen Erweiterungen der höchsten Persönlichkeit Gottes heran. Die vedischen Schriften beweisen dies wie folgt. Om Purnam Ada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adya Purnam Eva Shishyate. Der Herr, die Persönlichkeit Gottes, ist vollkommen und vollständig. Und weil er völlig vollkommen ist, sind alle von ihm ausgehenden Erweiterungen, wie zum Beispiel diese Welt der Erscheinungen, als vollständige Einheiten in vollkommener Weise ausgestattet. Was immer vom vollständigen Ganzen hervorgebracht wird, ist ebenfalls in sich vollständig. Weil er das vollständige Ganze ist, bleibt er die vollkommene Ausgeglichenheit, obwohl so viele vollständige Einheiten von ihm ausgehen. In Klammer Priyat Aranya Yaka Upanishad 5.1. Es ist offensichtlich, dass Nicht-Gottgeweihte die Regeln und Vorschriften des hingebungsvollen Dienstes verletzen, um die gesamte kosmische Manifestation, die der äußeren Aspekte Vishnus ist, mit dem Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, dem Beherrscher Mayas oder mit seinen vierfachen Erweiterungen gleichzusetzen. Die Gleichsetzung Mayas mit der spirituellen Natur, das heißt Mayas mit dem Herrn, ist ein Zeichen von Atheismus. Die kosmische Schöpfung, die Leben in Formen von Brahma bis hin zur Ameise manifestiert, ist der äußere Aspekt des höchsten Herrn. Sie umfasst ein Viertel der Energie des Herrn, wie in der Bhagavad Gita in Klammer 10.42 bestätigt wird. In Klammer Ekam Shena Stito Jagat. Die kosmische Manifestation der täuschenden Energie ist die materielle Natur und alles innerhalb der materiellen Natur ist aus Materie gemacht. Man sollte daher nicht versuchen, die Erweiterungen der materiellen Natur mit dem Chatur-Yuha, den vierfachen Erweiterungen der Persönlichkeit Gottes, zu vergleichen. Doch unglückseligerweise versucht die Mayavadi-Schule dies unvernünftigerweise zu tun. Viertens. Als Antwort auf Shankara Acharyas Kommentar zum 44. Vers beschreibt der Laghu Bhagavatamrita in den Versen 97 bis 99 die Substanz der transzendentalen Eigenschaften und ihre spirituelle Natur wie folgt. Einige sagen, die Transzendenz müsse frei sein von allen Eigenschaften, denn Eigenschaften gäbe es nur in der Materie. Ihrer Ansicht nach sind alle Eigenschaften vorübergehende, flackerhafte Luftspiegelungen. Aber das ist nicht annehmbar. Da der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes absolut ist, sind seine Eigenschaften nicht von ihm verschieden. Seine Gestalt, sein Name, seine Eigenschaften und alles andere zu ihm Gehörende ist ebenso spirituell wie er selbst. Jede qualitative Erweiterung der absoluten Persönlichkeit Gottes ist mit dem Herrn identisch. Da die absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, das Behältnis aller Freude ist, sind alle transzendentalen Eigenschaften, die vom Herrn ausgehen, ebenfalls Behältnisse der Freude. Dies wird in der Schrift Brahma Tarka bestätigt, wo es heißt, dass Hari, der höchste Herr, durch sich selbst befähigt ist, daher können Vishnu und seine reinen Geweihten sowie ihre transzendentalen Eigenschaften von ihren Personen nicht verschieden sein. Im Vishnu Purana wird Sri Vishnu mit folgenden Worten verehrt: Möge der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, mit uns Erbarmen haben. Seine Existenz ist niemals von materiellen Eigenschaften beeinflusst. Im gleichen Vishnu Purana heißt es auch, dass alle Eigenschaften des höchsten Herrn, wie Wissen, Reichtum, Schönheit, Kraft und Einfluss, als nicht verschieden von ihm bekannt sind. Dies wird auch im Padma Purana bestätigt, wo erklärt wird, dass man, wann immer der höchste Herr als eigenschaftslos beschrieben wird, es so verstehen sollte, dass er keine materiellen Eigenschaften besitzt. Im ersten Kapitel des gleichen Padma Purana heißt es: O Dharma, Schutzherr der religiösen Grundsätze, alle edlen und erhabenen Eigenschaften sind ewig in der Person Krishnas manifestiert, und Gottgeweihte und Transzendentalisten, die danach streben, gläubig zu werden, wünschen sich ebenfalls solche transzendentalen Eigenschaften zu besitzen. Man muss verstehen, dass Sri Krishna die transzendentale Gestalt absoluter Glückseligkeit, die Urquelle aller freudenspendenden transzendentalen Eigenschaften und unbegreifliche Kräfte ist. In diesem Zusammenhang möchten wir empfehlen, auf den dritten Kanto des Srimad Bhagavatam, 26. Kapitel, Verse 21, 25, 27 und 28 Bezug zu nehmen. Sripad Ramanuja Acharya hat die Argumente Shankaras auch in seinen eigenen Kommentar zu den Vedanta Sutras, dem Sri Bhashya, widerlegt. Sripad Shankar Acharyas hat versucht, die Pancharatras mit der Philosophie des Atheisten Kapila gleichzusetzen, und so hat er den Versuch unternommen, zu beweisen, dass die Pancharatras den vedischen Aussagen widersprechen. Die Pancharatras stellen fest, dass die Persönlichkeit des Jiva mit dem Namen Shankarshan aus Vasudeva hervorging, der höchsten Ursache aller Ursachen. Dass Pradyumna, der Geist, von Shankarshan kommt und dass Aniruddha, das Ego, von Pradyumna gekommen ist. Man kann aber nicht sagen, dass das Lebewesen, in Klammer Jiva, geboren oder erschaffen wird, denn eine solche Aussage widerspricht der Feststellung der Veden. Wie es in der Kat Upanishad in Klammer 2.18 heißt, können die Lebewesen als individuelle spirituelle Seelen weder geboren werden noch sterben. Alle vedischen Schriften erklären, dass die Lebewesen ewig sind. Wenn es daher heißt, dass Shankarshan